Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Thank You for Riding Podcast, powered by Deuter. Heute habe ich mich mal wieder ins Allgäu aufgemacht. Nach Corbinian Engstler wohnt nämlich dann noch jemand im schönen Allgäu, der in der Mountainbike-Szene gar nicht so unbedeutend ist. Endlich auch mal wieder eine Frau, war schon lange nicht mehr da und gleich noch radfahrende Mutter. Vielleicht wisst ihr schon, wer es ist. Den Rest soll sie uns doch bitte schnell selber sagen.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich mega, dass wir heute hier zusammengekommen sind und ein bisschen quatschen. Ich freue mich drauf.
Genau, dann löse ich jetzt das Rätsel nochmal auf. Es handelt sich natürlich um Ines Thoma.
Ich hätte es auflösen müssen, Entschuldigung. Genau, Ines Thoma mein Name. Freue mich.
Genau, Ines, du bist ja jetzt tatsächlich schon gefühlte Ewigkeiten relativ auf dem Fahrrad unterwegs. Mhm. Lass uns mal ganz kurz anfangen, bevor wir dein Leben so ganz kurz nur in quasi gefühlt 3 Stichpunkten zusammenfassen. Vom Podium zur Wickelkommode zum Podium. Ganz so einfach war es wahrscheinlich nicht, oder? Wie hat denn der ganze Mountainbike-Spaß bei dir angefangen?
Du meinst jetzt bei meiner Wickelkommode früher, oder?
Ja, nicht bei deiner Wickelkommode, sondern was du, gut, aktuell dürftest du auch aus dem Job schon raus sein, aber...
Ja. Ja, schön. Ja, bei uns war es so, dass wir, wie jedes Allgäuer Kind, fast schon Ski gefahren sind, so Ski-Zwergerrennen. Und wir hatten hier im Verein einen recht großen Sportverein. Es ist immer noch so, ich wohne in einem Dorf, wo 1500 Leute, glaube ich, im Sportverein sind und 2500 Einwohner gibt es nur. Also eigentlich echt ein ziemlich guter Schnitt, finde ich. Genau, und da war es damals so, dass dann der Skitrainer irgendwie gesagt hat, ja, lass uns doch im Sommer auch was mit den Kiddies machen, dass die im Sommer halt irgendwie fit bleiben und aktiv bleiben. Und dann haben wir so mit diesen Radrennen begonnen, also halt Cross-Country-Rennen, wie es ist als Kind, so über Wiesen. Und dann hat sich das langsam so ergeben, Mountainbike Kids Cup Allgäu hat es geheißen, gibt's immer noch. Wir veranstalten hier im Verein auch immer noch einmal im Jahr da einen Stopp der Rennserie. Und dann ging das so los mit mir, dem Biken.
Und dann kam natürlich irgendwann nach dem nur, sage ich jetzt mal, Cross-Country-Fahren, ging es dann irgendwann weiter, oder? Mhm. Dass man sagt, okay, jetzt will ich...
Ja, der Wechsel zum Enduro hat bei mir sehr, sehr lange gedauert, weil ich tatsächlich da einen Tick zu alt bin und es das einfach in meiner Jugendzeit noch gar nicht gab. Also wir hatten, wenn man heute so im Bikepark schaut, die ganzen V-Pace und sonstigen krassen Kinderräder mit Vollfederung, sowas... Jetzt bin ich wie alt? 34? Eigentlich noch gar nicht so alt, aber auf jeden Fall zu alt. Sowas gab es bei uns noch nicht. Also wir sind wirklich bis ins Jugendalter. Wir sind vielleicht schon mal im Bikepark gegangen, aber wir hatten auf jeden Fall kein Fully. Und auch die Mountainbike-Rennen, die nicht Cross-Country waren, sowas gab es in Deutschland auch nicht. Also ich bin bis ins erste Jahr U23 bin ich noch Cross-Country-Rennen gefahren. Die WM in Val di Sole war tatsächlich mein letztes Cross-Country-Rennen. Also bin da viele Jahre in der Nationalmannschaft gefahren und auch so Europameisterschaft, Weltmeisterschaft. Und dann hatte ich eine Verletzung und Gott sei Dank habe ich dann so diesen anderen Sport entdeckt. War dann mit ein paar Kumpels bei der Mega-Valanche und irgendwie so ein paar Massenstart-Enduro-Rennen gab es damals noch recht viel in der Lenzer Heide oder in Saalbach, Hinterglemm. Und da habe ich gedacht, das ist ja witzig. War für mich halt, Cross-Country war schon, es ist schon ernst und wirklich auch im Nachwuchsbereich schon sehr strukturiert und irgendwie schon ein hartes Brot, wenn man so will. Und das Enduro, das war für mich am Anfang halt nur Spaß. Man geht da hin und geht auf so ein Festival und fährt ein bisschen Rad und das fand ich einfach cool.
Ja, das hätte ich jetzt auch gedacht, dass man sagt, gerade wenn du als von Kindesbeinen bis wirklich dann ins Erwachsenenalter Cross-Country gefahren bist, ja, doch schon sehr Rennen, sehr ergebnisorientiert. Mhm. Und dann kam plötzlich dieses ja zunächst recht spaßorientierte Format, mhm, oder?
Genau. Also bei mir war es jetzt nicht so diese klassische Geschichte, glaube ich, dass ich es im Jugendalter so übertrieben habe mit der Professionalität, dass ich dann die Lust verloren habe. Das ist ja wirklich so eine ganz typische Geschichte, dass halt ganz viele dann aufhören. So war das bei mir nie. Also ich bin wirklich auch trotzdem nur weggegangen als Jugendliche und habe schon das so betrieben, dass es mir Spaß macht. Aber trotzdem gebe ich dir recht. Ich war einfach dann so ein bisschen müde von Verletzungen und hatte 2 Knie-OPs und irgendwie... ja, habe ich da was anderes gebraucht. Und genau, am Anfang war das Enduro dann wirklich, ist es immer noch Spaß, aber natürlich ist auch die Sportart professioneller geworden. Und die ersten Jahre habe ich da überhaupt nicht mit professionellem Training oder irgendwas. Ich bin da einfach die Rennen mitgefahren und ja, fand es schon immer toll, bergab zu fahren, war technisch schon immer relativ gut. Und das war für mich einfach so eine neue Herausforderung. Hab da am Anfang natürlich auch so viel dazugelernt.
Und wie stolpert man als, ja, zwar vielleicht schon Teamfahrer im Cross-Country oder irgendwas, plötzlich in eine Mega-Valanche?
Das ist eine gute Frage. Ich hatte, ne, eigentlich weiß ich das schon genau, wie das lief. Mein Cousin hatte damals ein Multisport-Team gegründet, Mountain Heroes hieß das im Allgäu. Und das war mein Cousin zusammen mit unserem ehemaligen Trainer. Und die Idee war, und die fand ich auch damals genial, weil es das davor auch noch nicht so gab, dass eben ganz viele verschiedene Sportler zusammenkommen, Bergsportler, und die in einem Team sind. Und ich war dort als Cross-Country-Fahrerin und es gab aber auch sogenannte Freerider. Klassische Freerider, genau. Und die wiederum sind dann zur Mega-Valanche gefahren und haben mich da mitgenommen. Das ist die Geschichte.
Okay, und wie war dieses Erlebnis dann?
Ja, das war natürlich mega, weil das ja, wenn man so will, eine Mischung ist aus Cross-Country und Enduro. Es ist ja Massenstart und irgendwie dreiviertel Stunde Rennzeit. Und da konnte ich natürlich so diese Ausdauerkomponente, die ich ja immer noch hatte, total ausspielen. Also ich hatte wirklich im Vergleich zu heute eine sehr schlechte Fahrtechnik, keine Dropper-Pose und ja, irgendwie. Aber hab's da geschafft, glaube vierte oder fünfte oder dritte, puh, weiß ich nicht mehr. Also echt ein gutes Ergebnis. Irgendwann letztens hat's mir mal das Bild angezeigt, hinter Tracy Mosley und Ancaro Chanson war ich auf jeden Fall. Also auf jeden Fall auf diesem Podium.
Das, aber die Namen kann man ja mal so stehen
genau
lassen.
Mit lauter Legenden und weil ich einfach so eine gute Ausdauer noch hatte, genau.
Ja. Aber das war ja dann relativ praktisch auch, oder? Weil die ersten Enduro-Rennen waren ja auch, also wirklich, ja, nennen wir es mal die unendlichen Geschichten. Ja. Das waren ja wirklich lange, lange, lange Etappen.
Ja, und es hat auch deshalb, das Format hat mir extrem gut gelegen, weil wie du sagst, das Format hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren auch ganz schön verändert. Und die Anfangszeit war was, was ich immer noch am besten finde, wo ich auch oft dafür gekämpft habe oder mich dafür eingesetzt habe, dass das Format eigentlich wieder in diese Richtung zurückgeht. Also so ein bisschen mehr abenteuerlich, lange Tage. Das hat sich verändert, der Sport ist professioneller geworden. Man versucht, dass der Sport medial irgendwie besser darzustellen ist. Und deswegen sind die Tage kürzer. Die Stages sind kürzer, es wird mehr mit dem Lift gefahren, mehr mit Shuttles gefahren und die Ausdauerkomponente ist nicht mehr so wichtig, wie es mal war. Also jetzt manche Rennen, wie letztes Jahr in Crans-Montana zum Beispiel jetzt bei der EWS, also bei dem Enduro-Weltcup, heißt jetzt ja mittlerweile nicht mehr EWS, sondern Enduro-Weltcup, aber da ist es halt so, du hast im Endeffekt ein Multi-Downhill-Rennen, du fährst irgendwie 8 bis 10 Downhill-Stages, aber so diese ganz langen Tage wie die ersten Jahre, das gibt's eigentlich nicht mehr, weil dazu gibt's zu viele Starter, zu viele Ungewisse für den Veranstalter. Genau, das hat sich da einfach so ein bisschen verändert. Aber mir hat es natürlich gut gelegen in den ersten Jahren. Genau, wie du sagst.
Aber nimm uns mal mit in diese ersten Tage, weil da war es ja wirklich ja Uphill- und Downhill-Rennen. Und wie du schon sagst, heutzutage ist es halt eigentlich, ich möchte es um Gottes Willen nicht schmälern, ne? Aber nur einen, ja, ich nehme genau deine Worte, Multistage-Downhill-Rennen, oder?
Nee, also genau, schmälern darf man es auf keinen Fall. Jetzt fangen wir vorne an. Also die ersten Jahre 2013 hat der Enduro-Weltcup gestartet. Da war es eigentlich gang und gäbe, dass es 2 Renntage gab, 2 Trainingstage und man im Grunde genommen alles hochgetreten ist, meistens. Also so wie in Punta Ala oder auch in Whistler gab es mal ein Rennen oder in Chile, das waren wirklich pro Tag über 2000 Höhenmeter. Und diese 2000 Höhenmeter bist du ja 4 Tage lang getreten. Also warst du wirklich 4 Tage lang am Limit. Und dadurch, also bergauf hat es ja noch nie in die Zeit gezählt. Enduro, weiß nicht, ob das die Zuhörer in dem Podcast jetzt wissen, funktioniert ja so, dass nur die Downhill-Zeit gezeitet ist und die eben zusammengezählt werden, die verschiedenen Downhill-Stages. Aber trotzdem war die Belastung an einem Tag so hoch, dass die Ausdauer halt eine Riesenrolle spielt, weil man musste ja erstmal den ganzen Tag da überleben und am Schluss immer noch fit sein. So. Und das hat sich peu à peu so ein bisschen verändert. Also mittlerweile ist es so, dass es nur noch einen Renntag gibt, da auch selten mehr als 1500 Höhenmeter getreten werden. Aber die Leistung schmälern darf man auf keinen Fall, weil heutzutage ist einfach die Konkurrenzdichte viel, viel, viel größer. Und ja, jeder trainiert auf einem extrem professionellen Niveau und dadurch ist die Geschwindigkeit halt viel höher. Also jetzt ist es wirklich so, auch im Damenfeld, man kann sich halt keinen Fehler mehr erlauben. Und die ersten Jahre, ich weiß noch, in Punta Ala, eben das allererste 2013, da hatte ich einen Sturz und sogar einen Defekt irgendwas und bin trotzdem nur Fünfte geworden damals. Und jetzt ist das so, wenn du einen Fehler hast und du verlierst einmal 20, 15 oder 20 Sekunden, dann bist du so schnell aus der Top 10 draußen. Also das ist schon, das hat sich schon ganz schön verändert.
Dann war es das, weil du heutzutage eben aber auch Lift, Shuttle etc. benutzen darfst.
Mhm. Also es ist fest vorgeschrieben, genau. Es gab damals auch schon Rennen in den französischen Alpen, wo es Skilifte gab. Also ganz so ist es nicht, aber ich finde heutzutage ist die gesamte Ausdauerbelastung geringer. Genau, und es kommt halt wirklich auf die Downhill-Geschwindigkeit an und die ist dafür echt extrem hoch. Also das ist schon, ja, jetzt in die Top 10 zu fahren bei den Frauen und bei den Männern sowieso, das ist schon, da muss schon alles gut passen.
Ist das vielleicht auch der Grund, warum man so viele, ja, sag ich mal, Wechsel hat zwischen Downhill-Weltcup und Enduro und wieder zurück und doch wieder zurück?
Mit Sicherheit. Also ich weiß von vielen Downhill-Fahrern einmal, dass das Enduro-Fahrt für die halt ja so eine schöne Abwechslung ist, wenn man beim Enduro halt mehr Rad fährt. Also ich weiß von vielen Downhillern, die lieben ihre Sportart und es ist ja auch wirklich irgendwie so die Formel 1 im Mountainbike-Sport. Aber ich bin selber auch schon Downhill-Rennen gefahren. Man fährt einfach nicht so viel Rad. Man fährt die Trainingsläufe und sehr viel Zeit verbringt man halt unten im Teamzelt und versucht das Fahrrad zu optimieren und wartet im Endeffekt. Man wartet immer auf den nächsten Run. Und jetzt ist ja mit dem neuen Format, es gibt ja Halbfinale und Finalläufe. Dadurch, glaube ich, ist es ein bisschen besser geworden, aber die Downhiller sagen halt an so einem Enduro-Wochenende, da fährt man halt einfach sau viel Rad. Also du hast den Trainingstag, den Renntag, hast da eine gesamte Zeit von irgendwie 6-7 Stunden, bist da sicher unterwegs und das finden die halt richtig cool.
Und da hast du mehr vom Rad, das ist richtig.
Ja, irgendwie schon. Also ich finde es auch, drum fahre ich auch Enduro. Ich meine, es gibt ja für alles verschiedene Geschmäcker und Meinungen. Ich finde deshalb auch die Enduro-Sportart so spannend, wenn man so viel Rad fährt. Ja.
Aber Spannung kam ja dann wahrscheinlich auch mit den ersten guten Platzierungen, oder? Wo man dann noch mal mehr Blut leckt, um zu sagen, ach guck, man kann Spaß haben und was mit nach Hause nehmen.
Ja, absolut. Also ich weiß noch, 2015 hatte ich mein erstes Podium dann in dem Enduro-Weltcup und das war schon was Besonderes. Weil davor war es so, ich war nicht schlecht, aber ich war gefühlt extrem weit weg vom Podium, für mich immer. Also es war halt eben Ancaro, Chausson, Tracy Mosley, die waren eigentlich fix, die ersten zwei. Außer es kam, keine Ahnung, was dazwischen, aber es war eigentlich fast gesetzt. Und die Lücke dann zu einer Gruppe von Frauen, zu der ich auch gehört habe, die so um Platz, zwischen Platz 3 und 8 waren vielleicht, die war riesig. Zur Spitze war es einfach extrem groß. Es war einfach eine andere Welt. Und irgendwann habe ich es dann geschafft, da mal aufs Podium zu fahren. Und eine Freundin von mir, die Anita Gehrig, hat dann auch mal gesagt, das hat irgendwie auch vielen anderen gezeigt, wir können das auch, es ist möglich. Irgendwo steckt es drin.
Vielleicht man kann auch aus dem Mittelfeld mal auch rauskommen.
Genau, das Mittelfeld kann, wenn es wirklich gut läuft, mal aufs Podium fahren. Mhm, ja.
Sehr gut. Wie war das mit, jetzt reden wir mal vielleicht von den Anfängen von Enduro. In der Frauenwertung, wie war das als mountainbikende Frau? Oder sagen wir schon, das war eigentlich schon so ein Level, wo man sagt, das war jetzt nicht mehr großartig beäugt, im schlimmsten Fall belächelt? Oder hatte man immer noch, in Anführungszeichen, zu kämpfen?
Nee, würde ich nicht sagen. Also was ihr beim Enduro-Format, der Chris Ball und seine Firma, die ja jetzt den ganzen Weltcup übernommen haben, haben ja damals eben die Enduro-Weltserie gegründet. Das gab davor keinen Enduro-Weltcup. Und von Anfang an wurde da auf eine relative Gleichberechtigung geachtet. Also es war zum Beispiel schon immer so, dass wir dieselben Rennen hatten wie die Männer an denselben Orten, an denselben Tagen. Und dass die Frauen eben auch mehr Media-Coverage irgendwie bekommen, war das schon immer so, dass erst alle Männer gestartet sind, dann alle Frauen, dann die Top 30 oder ja, ich glaube Top 30 der Frauen und dann die Top 30 der Männer. Und dadurch konnten halt die Fotografen dann einfach mit diesen Top-Fahrern mitrutschen von Stage zu Stage. Und die Frauen hatten wirklich eine ähnliche Coverage wie die Männer. Also das war ja so gedacht. Das Preisgeld war auch schon immer dasselbe. Ja, es gab auch diese Teamwertung, was auch Teams dazu motiviert, Frauen ins Team zu nehmen, weil es einfach als Frau natürlich, weil es lange nicht so viele Starterinnen gibt wie Männer, ist es leichter, eine gute Platzierung zu haben und somit auch leichter Punkte zu sammeln. Es hat sich jetzt ein bisschen geändert, weil die Frauen jetzt weniger Punkte kriegen, aber in den ersten Jahren war das wirklich absolut lukrativ, auch für ein Team eine Frau zu haben.
Okay, dass man das wirklich aufstockt.
Um das genau ja. irgendwie auch zu motivieren, dass halt die Teams wenigstens auch eine Frau dazu holen. So. Also von dem her, ja, finde ich schon, dass es von Anfang an eigentlich gut lief.
Mhm. Aber ich glaube, gerade mit Media Coverage, wo du gesagt hast, das hat sich doch schon auch so zumindest ein bisschen und meiner Meinung nach sogar positiv verändert. Wahrscheinlich aber für die ganze EWS oder Enduro-Rennserie, weil gefühlt seid ihr doch am Anfang relativ alleine durch den Wald gefahren. Und ja. mittlerweile gibt es schon Publikum.
Es kommt drauf an. Also ich hatte gerade meine Gespräche mit meinem Hauptsponsor Canyon über die nächsten 2 Jahre und dann war das auch so ein Thema. Es ist einfach so, es gibt ja jetzt diesen Gesamtweltcup und dadurch auch Austragungsorte, die alle Disziplinen an einem Ort haben. Also wir hatten zum Beispiel jetzt in Leogang, war Cross-Country-Weltcup, Short-Track-Weltcup, Downhill-Weltcup und eben auch Enduro und E-Bike-Enduro, was es ja jetzt seit letztem Jahr gibt. Und dann ist es so, dass wirklich Enduro absolut untergeht. Das interessiert dann keine Sau. Also es ist so, weil einfach auch vom Veranstalter, unser Rennen war dann irgendwie am Donnerstag. Ich meine, wer hat am Donnerstag Zeit, in der Arbeitswoche ein Rennen anzuschauen? Die letzte Stage von uns war das Finale der Downhill-Strecke. Mhm. Und dadurch, dass den ganzen Tag über Downhill-Training noch war, war unsere letzte Stage irgendwann abends um 7:45 oder so. Wer schaut am Donnerstagabend um 7:45 Enduro-Weltcup-Rennen an? Genau, niemand. Und wenn man das dann so im Vergleich direkt betrachtet, würde ich nicht sagen, dass die Aufmerksamkeit besser geworden ist. Wenn man dann aber zu Rennen geht, wie jetzt in Finale Ligure oder dieses Jahr in Pietra, das erste Rennen, also Orte, die wirklich den Enduro-Sport halt leben und wo Enduro das Hauptevent ist an so einem Wochenende, dann halt Sonntagmittag zur besten Zeit, dann gibt's schon Zuschauer, da gebe ich dir recht. Also wer da mal ein Finale bei Männer Downhill schaut oder da gibt's so legendäre Strecken, das sind wirklich hunderte von Leuten, die da zuschauen. Aber nur, wenn Enduro als Hauptevent stattfindet.
Also ich höre von zusammengelegten Rennevents hältst du relativ wenig.
Als Fahrer ist es okay, weil man trifft halt viele Freunde, die anderen Disziplinen machen. Man kann dann selber noch bei anderen Disziplinen zuschauen. Es ist nicht so, als mir das keinen Spaß gemacht hat. Also das Leogang war cool oder jetzt in Léger in ein paar Wochen ist auch nochmal so ein Event. Aber ich konnte halt raushören von Sponsorenseiten her, wird vielleicht der Unterschied dann größer oder Enduro spielt halt dann noch weniger eine Rolle. Ich bin mir nicht sicher. Vom Veranstalter wurde das halt so verkauft, dass der Enduro-Sport jetzt durch die Integration in diesen ganzen Weltcup profitiert. Und das ist meiner Meinung nach nicht so gut umgesetzt. Weil dann müsstest du halt wirklich sagen, ja gut, am Samstag findet Enduro statt und am Sonntag Downhill. Oder ich weiß nicht, wie man das genau mischen kann, aber halt nicht, wir machen am Donnerstag schnell Enduro und am Wochenende machen wir dann die gescheiten Sachen.
Das ist halt glaube ich, auch generell immer die Krux, weil halt so ein Wochenende halt einfach nur 2 Tage hat. Ne?
Klar.
Und dass man dann eben sagt, irgendeiner wird zu kurz kommen. Ja. Und wenn du dann, weiß ich nicht, Cross-Country auslagerst und die müssten aber auch den gleichen Zieleinlauf haben, dann sind die wahrscheinlich nicht.
Und Cross-Country und Downhill sind ja auch einfacher zum Zuschauen. Es ist ja auch so. Deswegen haben die auch mehr Publikum und es geht einem ja selber so. Man kann das auch besser anschauen live.
Ja.
Die Frage ist halt, wie kann man Enduro dann besser darstellen?
Ja, vielleicht müsste man es wirklich entzerren, dass man eben sagt, okay, wir nehmen das Folgewochenende oder ähnlich.
dann ist es halt einfach wie immer. Genau, dann hast du halt wirklich, also keine Ahnung. Es ist schwierig. Schwieriges Thema. Trotzdem, ja, hat der Endurosport auf jeden Fall seine Berechtigung. Ich meine, es sind immer noch die Mountainbikes, die außer E-Bikes am meisten verkauft werden. Also die Industrie dahinter ist einfach groß und so. Der Trend im Breitensport ist halt riesig, dass man sich jetzt so ein Enduro-Rad kauft und Enduro fährt. Das ist einfach ein absoluter Trend. Und da profitiert der Profibereich natürlich auch davon. Weil ohne Sponsoren gibt es auch keinen Profibereich.
Das ist richtig. Dann 2015, erstes Mal Podium, dann Blut geleckt und dann sollte es doch hoffentlich genauso weitergehen. Kam da dann auch schon Canyon ins Spiel?
Ja, Canyon bin ich von Anfang an gefahren. Also in diesem Multisport-Team, das ich vorhin angesprochen hatte, die Mountain Heroes, da war Canyon schon Radsponsor. Und 2013 oder 12, nee 13, genau mit dem Start des Weltcups hat Canyon ein Profiteam gegründet, Enduro, haben gesagt, wir wollen uns darauf spezialisieren mit dem Fabian Barell, den wir wahrscheinlich einige kennen, ehemaliger Downhill-Weltmeister, der immer noch in der Szene unterwegs ist und so ein paar andere große Namen, Joe Barnes war da dabei. Und da haben sie mich gefragt, ob ich da auch dabei sein möchte. Genau. Und drum war ich seit 2013 auf Canyon und immer noch auf Canyon.
Und immer noch auf Canyon. Und
die nächsten 2 Jahre auch noch.
Das heißt, das Gespräch lief gut.
Ja, tipptopp.
Ja, genau. Das ist natürlich dann ein Traum, oder? Wenn man mit Barell im Team fahren darf, sozusagen, da partizipiert man doch dann auch davon, egal ob Männlein oder Weiblein.
Ja, klar. Also die Teamflair bei uns war wirklich immer super. Wie gesagt, die war ja viele Jahre dabei und diverse Teamkollegen, leider nicht Kolleginnen, muss man ausnahmsweise nicht gendern, weil eine Teamkollegin hatte ich leider nie. Ich war immer die einzige Frau. Aber
du warst immer die, die für Punkte verantwortlich war.
Ja, genau, so auf die Art. Ja, und war da, von 2013 bis zu meiner Babypause 2020, 21 so im Team. Genau, und habe mich dann entschlossen, nicht mehr im Team zu fahren, aber fahre immer noch für Canyon, aber jetzt wieder als Einzelstarterin.
Genau. Als Einzelstarterin. Mhm. Aber eben in der Zeit dann nochmal ordentlich wirklich, wie wir es ja gerade gesagt haben, Punkte und Podien sozusagen wirklich gesammelt.
Ja, doch. Also sie war schon über viele Jahre nicht gesetzt auf dem Podium. So kann man es nicht sagen. Aber wenn es gut lief, immer wieder auf dem Podium. Genau, sagen wir mal so im Bereich zwischen 2 und 6 vielleicht. So in dem Bereich eigentlich die meisten Rennen. Selten schlechter als Top 10, war da eigentlich immer relativ konstant. Leider dann nie ganz oben, aber immer so konstant dabei. Ja.
2018 lief ja dann nicht so dolle für dich, ne? Also gerade mit deinem Kanada-Ausflug, den hattest du dir wahrscheinlich anders vorgestellt.
Genau, wir haben es gerade im Vorgespräch kurz gesagt, dass du auch nach Kanada möchtest. Genau, ich war ja viele Jahre in Whistler immer, Anfang August zum Crankworx. Und in diesem Jahr war ich tatsächlich rückblickend wahrscheinlich so gut drauf wie nie. Also war direkt davor 2-mal auf dem Podium, hatte die Mega-Valoche auch gewonnen und war wirklich relativ mutig. Und es ist ja so, das ist ja echt eine Gratwanderung in so einem Actionsport zwischen Mut und Übermut. Und genau, bin dann in Kanada ziemlich schwer gestürzt. Tatsächlich nicht so Highspeed, wie man sich's vielleicht vorstellt, sondern da gibt's ganz viele so North Shores, also so Balanciergeschichten, wo man auf so einem Art Holzbrett Wirrwarr in den Bäumen umeinander fährt. Und auf sowas bin ich abgestürzt, genau, und auf den Kopf gefallen quasi.
Also vor allem, ich glaube, man muss da jetzt so ein bisschen ausholen oder aus so gefühlt im Nähkästchen plaudern. Mhm. Weil ich habe zumindest gelesen, dass du auf A River Runs Through It gestürzt bist.
Mhm. Genau.
Damit es irgendjemand relaten kann, es ist so tatsächlich, es gibt in Kanada wirklich diverseste Trails und eben auch Cross-Country-Trails. Das bedeutet aber in Kanada nicht, was wir unter Cross-Country verstehen, sondern Cross-Country ist in Kanada das vielleicht relativ flach. Und tatsächlich ist A River Run Through ein wirklich flacher Parcours, ja, neben dem Golfplatz in Whistler, der aber ja mit Obstacles gespickt ist. Da sucht jeder Bikepacker und seinesgleichen, was da alles ist.
Genau.
Du bist tatsächlich im Privaten im Flachen herumfahren
Genau. Oh. Also einfach so beim Rumspielen, wie du sagst, das sind so ganz viele so Obstacles, da fährt man dann auf irgendwelche, das war nicht mal besonders hoch, das ist vielleicht 2 Meter hoch, würde ich sagen.
Lass mich raten, es sind diese 2 Wippen gewesen, die aufeinander folgen, von der einen Wippe auf die andere.
Genau, und von sowas stürzt man dann ab und dadurch, dass es so flach ist und man so langsam fährt, verletzt man sich halt am meisten. Weil wenn es irgendwo steil ist, dann rutscht man ja eher ab und kann vielleicht die Energie nur so ein bisschen abrutschen. Und da war es halt so, man fällt aus, ja, wie hoch ist der Kopf? 2 Meter oder höher nicht? Vielleicht 2,5?
Ja, ich würde auch sagen, es ist so Schulter, also so Kopf hoch. Ja.
Hoch, aber halt stumpf auf einen flachen Waldboden, ohne dass die Energie halt irgendwo hin kann. Und das war's schon, genau.
Ja. Und dann war das ja aber nicht ganz so witzig, ne? Weil die ist ja doch relativ... Also,
ja,
schlimm, was passiert.
Im Nachhinein betrachtet war es wirklich eigentlich halb so wild. Und ich bin dann auch 6 Wochen später wieder ein EWS-Rennen gefahren. In dem Moment, muss ich auch sagen, war das eigentlich schon so der größte Schreck meines Lebens. Also ich bin quasi auf den Kopf gefallen und hatte mir die Nase gebrochen. Dadurch hatte ich irgendwie im Gesicht so einen komischen Schmerz und habe tatsächlich so einen ganz komischen Druckkribbeln in meiner Wirbelsäule in meinen Beinen gehabt. Also so eigentlich so der Worst Case. Hatte dann 2 Wirbel gebrochen, aber waren nur Kompressionsfrakturen, hat sich im Nachhinein rausgestellt und der Druck war nur von einem Bluterguss. Also da hat quasi, da war irgendwie so eine Art Bluterguss und das hat halt so ein bisschen Richtung den Nerven wie auch immer gedrückt. Und dadurch hatte ich so ein ganz ungutes Gefühl. Und die Ärzte waren sich dann auch nicht sicher, das Krankenhaus in Whistler ist ja wirklich unter aller Sau. Also habe ich schon diverseste Fehldiagnosen miterlebt von anderen Kollegen.
Okay.
Egal. Auch bei mir war es so, dass sie erst was ganz anderes dann gesagt hatten und ich durfte, bis der Profi aus Vancouver kam, ich glaube bestimmt 6 Stunden lang meine Beine nicht bewegen oder mich nicht bewegen. Gar nicht. 6 Stunden lang. Das kann man sich vorstellen. Das ist echt nicht so angenehm.
Okay. Und die haben dich dann aber wirklich aus dem Waldstück rausgeholt und ins Krankenhaus gebracht? Oder bist du auch noch völlig verrückt
alleine? Nee, mit so einer klassischen Lufttrage wieder rausmanövriert. Genau. Und ja, im Nachhinein alles gut. Es war dann halb so wild. Der Bluterguss war dann gleich weg und die Knochen alle stabil und so. Also da war überhaupt nichts in Gefahr. Aber das weiß man ja am Anfang nicht.
Und ja, um Gottes Willen.
Wir haben halt eine ziemliche Panik gemacht.
Gut, wenn es so gelaufen ist, eben. Aber trotzdem.
Also ich habe da, ganz wenig Probleme damit, außer eine schiefe Nase, aber außer optisch alles halb so wild, genau. Und dadurch war das dann wie ein normaler Knochenbruch, 6 Wochen später dann auch wieder okay. Ziemlich okay. Jetzt müsst ihr echt sehr ins Detail gehen, ihr habt tatsächlich Schwindelprobleme, aber es ist jetzt auch nicht so wichtig, alles okay.
Okay, sehr gut. Das heißt, da hat dir aber dann damals schon dein Lebensgefährte sozusagen relativ gut geholfen oder beziehungsweise wann ist denn der namhafte Lebensgefährte Max Schumann in dein Leben gekommen?
Ja, auch mit der EWS tatsächlich. Also ein bisschen bilderbuchmäßig, klischeehaft. Der war auch Rennfahrer zu der Zeit. Und wann war das? Vor 10 Jahren mittlerweile, also... 2000.
Okay,
also,
und wie du schon sagst, schön so klischeehaft, wirklich auf der Tour.
Auf die Art, genau. Also auch ein Radler, ein Deutscher. Es waren relativ wenig deutsche Starter, schon immer bei dem Enduro-Weltcup. Ist einfach in Deutschland jetzt keine große Sportart. Und dadurch kennt man sich natürlich. Und ich habe auch heute mit allen eigentlich noch Kontakt, die damals Weltcup gefahren sind. Die Julia Hoffmann, mittlerweile Julia Schäfer, ist eine gute Freundin von uns und genau, Tobi Woggon war da noch dabei und ja, also echt eine nette Family und da haben wir uns kennengelernt.
Eine kleine Runde mit wenig Auswahl und irgendwas blieb hängen.
Ja, genau. Wenig Auswahl hat gereicht anscheinend.
Ja, eben, das ist ja oft das Wichtigste. Das ist doch sehr schön.
Ja.
Und dann kam es irgendwann zur Babypause.
Mhm. Genau.
Also, um Gottes Willen, geht jetzt mich und wahrscheinlich keinen irgendwas an, wirklich so fest geplant oder so gesagt, oh, warte, was Rachel Atherton kann, kann ich auch, nur auf einem anderen Sport, da ziehe ich jetzt sofort nach.
Tatsächlich ist Romy ein bisschen älter als Rachel, also es war tatsächlich vorher, aber
sorry,
relativ eng sind die, glaube ich. Ich habe letztens habe ich auch mal darüber nachgedacht. Also Romy ist jetzt gute 2 Jahre alt, bald 2,5 und ich glaube Rachel, ihre Tochter, ist ein bisschen jünger. Witzigerweise war das echt so ein bisschen Baby-Boom Also ja, weltweit und auch in der Radszene, weil es einfach in diesem Corona-Lockdown-Jahr war, wo wir einfach weniger Rennen hatten. Jetzt könnte man so witzeln und sagen, dann hatten wir endlich mal Zeit. Nee, ist Quatsch.
Ja, aber, wollte ich sagen, hatte ja nichts zu tun,
genau.
Aber lassen wir das.
Aber es war einfach so, dass man, ich wollte eigentlich schon länger Kinder, also schon ein paar Jahre, aber es ist einfach als Profi extrem schwierig, weil das wirklich nie passt. Also es ist einfach so klischeehaft, aber du kannst den Sport halt nicht ausüben, erstmal auf dem Level mit Kind und als Frau. Wenn du davon lebst, ist es einfach eine unglaublich schwierige Entscheidung. Und ich hatte einfach auch keine Vorbilder. Also niemand in der Enduro-Szene hatte Kinder und niemand in der Downhill-Szene. Mittlerweile gibt es eben nur Rachel Atherton und das war eben kurz danach erst. Und deswegen war ich mir halt lang unsicher. Und da war das Corona eigentlich schon super, wenn man einfach so total runterkommen ist ein paar Monate. Es gab keine Wettkämpfe, ja, wie es ja auch sonst, keine Veranstaltungen oder so gab. Und dann hat man sich wirklich halt mal besonnen und hat gesagt, ja, was ist eigentlich wichtig und was wollen wir eigentlich? Und das hat mir da total geholfen, dass man gesagt hat, ja, es gibt auch noch andere Sachen außer Rennen und so.
Geht man das dann tatsächlich mit diesem Commitment an, um zu sagen, okay, Kind, und dann, überspitzt gesagt, ist es vorbei? Oder sagt man schon, nee, Kind und danach würde ich schon gern wieder, also im Beruf weitermachen, weil natürlich, das ist jetzt vielleicht für den Versicherungsangestellten einfacher, zurück in den Job zu kommen, als zu sagen, okay, ich bin aber Profiradsportlerin.
Auf die Frage habe ich gar keine klare Antwort, das ist witzig. Also ich habe nie offiziell so ein Ding draus gemacht, das ist jetzt mein letztes Rennen, wie das ja viele andere machen, so quasi, jetzt gibt's nur einmal T-Shirts und eine Afterparty und das ist jetzt mein letzter Weltcup nach irgendwie 8 Jahren. Weil ich immer dachte, nee, das ist nicht das Ende, aber ich habe es auch nie so klar formuliert, weil man kann es einfach auch gar nicht so genau wissen. Man hat ja noch nie ein Kind gekriegt, man war auch noch nie schwanger und ich habe immer gedacht, ich weiß überhaupt nicht. Und da habe ich mich nie so, ich habe da einfach, es war echt so ein bisschen ins kalte Wasser geschmissen. Also nicht so einen ganz genauen Plan gehabt. Ich habe dann einfach auch zu den Sponsoren gesagt, irgendwie in Deutschland hat man ja das Glück, dass man ein Jahr so eine Elternzeit machen kann und dadurch finanziell relativ unabhängig ist. Dann habe ich immer gesagt, ja, ich mache das jetzt ein Jahr lang und dann will ich eigentlich wieder zurück. Wie genau der Sport dann oder der Job dann aussieht, das wusste ich auch nicht genau. Fahre ich wieder Weltcup. So ein Profi-Leben hat, ist ja total vielseitig. Die Jobs, die wir so machen, sprechen wir vielleicht auch noch davon. Also es ist ja wirklich nicht nur Rennen fahren. Und was
aber
ich
das ist
genau
ja tatsächlich eine recht spannende Frage, oder? Weil natürlich ist die erste Entscheidung bei euch selber.
Ja.
Um dann aber zu sagen, ja gut, dann muss man aber mit dieser Entscheidung spätestens nach Monat 3 mit dem Ultraschallbild hausieren gehen, um zu sagen, so Freunde, so sieht
ja,
es jetzt
aus. Ja, das ist schwierig tatsächlich. Es wird jedem so gehen. Ich glaube, man muss ja immer in der Arbeitswelt, muss ja immer irgendwann zu deinem Chef gehen und sagen, so und so ist es. Schätze ich mal. Aber das war wirklich auch schwierig bei mir. Ja, fand ich auch, weil irgendwie muss man es dann irgendwann mal erzählen und weiß aber ja noch gar nicht, klappt das jetzt überhaupt? Aber Wettkämpfe kann man ja während der Schwangerschaft schon keine mehr fahren oder hatte ich mich halt entschieden, das nicht zu tun. Muss ja auch jeder selber wissen. Aber ja, wie geht's dann überhaupt weiter und so, ja.
Ja, eben. Und vor allen Dingen, dass dann jeder Sponsor nicht guckt wie ein Auto, weil die werden ja zu Recht wahrscheinlich, um Gottes Willen, auch nicht in diese Entscheidung eingebunden, ob es jedem recht wäre.
Ja. Nee, genau. Im Vorfeld habe ich das.
Tatsachen
wie so du sagst, das ist eine private Entscheidung. Und
100%.
Da habe ich mir auch überhaupt nicht gezwungen gefühlt, das im Vorfeld abzuklären, um Gottes Willen. Aber ja, dann, genau, muss man das irgendwie abklären. Damals war ich ja nur im Profiteam, das heißt, es war ein bisschen einfacher, weil du halt als Mitglied in einem Team eigentlich nur einen Ansprechpartner hast, der ja alle Sponsoren, wenn man so will, verwaltet. Also man muss da nicht so Hinz und Kunz rennen, sondern ich hatte halt ein Gespräch mit meinem Teammanager bei Canyon und somit musste ich das nicht so vielen Leuten erzählen, das wäre ja nur der Hit gewesen. Und habe halt gesagt, ja, so und so schaut's aus, aber ich möchte das eigentlich noch nicht öffentlich machen, weil halt die Radbranche, das ist halt auch wie so ein, wie sagt man denn da, halt so ein Kaffeeklatsch. Wenn da halt irgendeiner irgendwas weiß, dann wissen das sofort alle. Ist ja auch nett, aber das war jetzt kein Thema, wo ich dachte, das muss jetzt sofort ab Tag 0 jeder wissen. Und dadurch habe ich das dem erzählt und habe halt gesagt, so schaut's aus, aber behalte es bitte noch für dich. Und das hat auch gut geklappt. Alles super. Und auch mein Ansprechpartner bei Canyon damals, das war, da haben wir gerade jetzt noch mit drüber gewitzelt, er hat echt wortwörtlich so gesagt, ja, hatte jetzt auch noch nie, aber sag halt, wie wir das jetzt machen, wir machen das so, wie du das willst, so auf die Art. Also mit diesem ganzen Eltern, Geld und Zeit und wann man dann noch was verdienen darf und wann nimmer, das ist ja gar nicht so einfach. Und er hat wirklich so gesagt, du schaust jetzt mal, wie wir das machen und so machen wir es dann. Also super.
Ja, aber das ist ja im Endeffekt super, dass du da wirklich auch noch dein eigenes Role Model warst, weil es war ja genauso wie für dich völlig neu.
Komplett. Wenn du jetzt sagst, du musst ja selber erstmal schauen, wie man das jetzt macht.
Genau, und wenn du jetzt auch noch wirklich sagst, du warst jetzt nochmal die Erste, dann kannst du nicht mal zum Telefon greifen und Rachel anrufen, weil die hätte ja letzten Endes bei dir anrufen.
Und es ist in jedem Land ja auch noch unterschiedlich. Zum Glück haben wir in Deutschland, wie ich mittlerweile herausgefunden habe, eigentlich eine so gute Stellung wie nirgends. Also ich habe auch Bekannte aus Frankreich und so und die haben alle maximal mal 3 Monate vielleicht irgendeinen finanziellen Zuschuss oder so, aber dass es wie bei uns ein ganzes Jahr lang ist, das ist wirklich was ganz Besonderes, was man auch wertschätzen muss und nicht immer nur jammern darf. Also es ist eigentlich bei uns ein super Stand. Und ich weiß jetzt nicht, ob ich das schon offiziell sagen darf oder ob das noch gelauncht wird. Boah, das ist jetzt eine gute Frage. Aber es wird bei Canyon was kommen, was Fahrerinnen unterstützt bei der ganzen Entscheidungsfindung, also quasi eine Änderung in den Verträgen der Fahrerinnen.
Okay.
Weil es sowas bis jetzt nicht gibt. Also du hast ja als normaler Angestellter hast du ja Mutterschutz und diese ganzen Geschichten und das gibt's in Profiverträgen nicht, Guide. Also da gibt's nichts.
Aber das ist ja letzten Endes auch sehr löblich und vor allen Dingen eigentlich auch fast sehr undeutsch, wenn man dann sagt, hey, lass uns mal mit der Zeit gehen und Verträge anpassen.
Super.
Weil also genau. Heutzutage hast du ja gerne auch immer noch in diversen Verträgen den Passus von 1823 drin und das ist halt einfach schon immer so. Ja, aber macht das noch Sinn? Ja, aber der steht da schon.
Der steht da schon immer so, liest doch eh keiner durch. Mach einfach. Okay. Nee, genau. Und da bin ich auch ein bisschen stolz drauf wahrscheinlich. Habe ich damals nicht so gesehen, da war ich irgendwie sehr unsicher, ob das alles eine gute Idee war. Rückblickend haben schon so viele Kolleginnen von mir gesagt, dass das so toll zu sehen ist, dass man das irgendwie kombinieren kann und dass es vielen die Angst nimmt und viele irgendwie gesagt haben, dass das so toll war, das zu sehen oder immer noch. Und dann denke ich, ja, cool.
Hat's ja, aber das ist ja eh eigentlich sehr, sehr cool und echt super, wie du das jetzt zumindest für einen Außenstehenden auch managst, weil gut, wir überspringen mal kurz die Schwangerschaft, dann war Romy irgendwann da und dann war das ja eigentlich, war sie gefühlt ja immer dabei oder sie ist ja auch irgendwie immer noch mal dabei und das ist, du machst, ja, ich überspitze, Content mit ihr zusammen, sie ist scheinbar ja auch immer irgendwie auf dem Rad mit dabei. Wahrscheinlich ist die mittlerweile auf dem Fahrerlager auch schon komplett zu Hause und jeder ist schon der beste Kumpel von Romy.
Ja, also tatsächlich war sie bisher, sie ist jetzt im April eben 2 geworden, also 2 Jahre und ein paar Monate. Und bis auf eine Nacht war sie immer dabei. Also bei allem, was ich gemacht habe. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie sich das ergibt. Das war jetzt auch nichts, was ich so genau geplant habe. Man weiß ja auch gar nicht, irgendwelche Erziehungsstile und Sachen, was man mal macht. Das ergibt sich ja alles so. Und ich hatte mich halt einfach so automatisch dann dafür entschieden, dass ich zwar weiter den Beruf machen will, aber trotzdem nichts verpassen will. Weil die ersten Jahre, da rede ich jetzt auch schon wie so ein alter Mensch, aber das stimmt wirklich, wenn das Leute sagen, die gehen so schnell vorbei, weil einfach so viel passiert. Wenn wir irgendwie ein Jahr leben als Erwachsener, dann hat sich danach ja nicht so viel verändert und dadurch kommt einem das nicht so vor. Aber bei so einem Kind, ob das jetzt 1 Jahr ist oder 2 Jahre, das ist ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Das sind Welten.
Das sind Welten, gell? Und dadurch kommt einem die Zeit halt noch schneller vor, dass sie vorbeigeht. Und da bin ich schon froh, dass ich gefühlt da irgendwie nichts verpasst habe, weil das einfach so lustig ist, die Entwicklungsschritte. Also da... Du verreckst komplett, jetzt ist gerade die absolute Plapperphase und die erzählt Geschichten, das ist unglaublich und es ist halt so witzig.
Ja. Noch zusammenhängend oder macht es schon auch Sinn
nee,
oder
muss man Sinn. Schon
also die Fantasie anstrengen?
Nee, es macht total Sinn, die kann sich alles merken, die kennt Worte. Gestern waren wir eben beim Everesting in Lermoos und dann weißt du, da ist die Zugspitze und da fährt die Gondel dahin und da ist das, ich weiß gar nicht, also sprachlich ist sie total begabt. Von mir hat sie es nicht. Von Max auch nicht. Keine Ahnung. Aber ja, ist witzig.
Sehr gut. Aber ja, du hast zwei Stichworte gesagt. Zeit und Verpassen. Mhm. Ich finde das natürlich ein ganz großes Stichwort bei dir, weil also ich frage mich wirklich, wie du das mit deiner Zeit machst. Weil oft muss man ja wirklich denken, du müsstest einen 25-26-Stunden-Tag haben. Allein wenn man mal anfängt, okay, der Hauptjob ist Mama, dann Mountainbiken, dann Autorin, dann betreibst du selber noch einen Podcast, in der Theorie noch, oder wahrscheinlich nicht in der Theorie, sondern auch praktisch, Yoga-Lehrerin, Fahrtechnik-Coach und. Wie funktioniert denn das alles?
Das ist eine gute Frage. Also es ist mit Sicherheit so, dass ich weniger Zeit in Training stecke, wie das die meisten denken. Also es ist
gerade, Entschuldigung, gerade wenn man um Training spricht, dann nimmt man dich gerne als Vorbild und jeder sagt immer, ja, da musst du noch mehr trainieren und die Ines sagt, da musst du noch mal durchbeißen und richtig hart und richtig tough. Also ich glaube, Training und Leiden ist bei dir schon auch eine ganz große Nummer.
Ja, also ich trainiere mittlerweile wesentlich weniger als vor der Rumi. Die Leistung ist auch nicht mehr ganz dieselbe. Also es ist, ich bin jetzt letztes Jahr in der EWS, um das irgendwie einzuordnen, war das beste Ergebnis Platz 6, was für die Umstände genial war und ich wirklich niemals besser gedacht hätte, ganz im Gegenteil, aber es ist ein Unterschied, ob man auf Platz 2 oder Platz 6 fährt. Das ist ein Unterschied und es ist auch kein Wunder, weil ich wirklich vielleicht ein Drittel der Zeit trainiere, was ich davor gemacht habe, maximal. Also ich versuche halt mittags, wenn Romy schläft, so wie jetzt gerade, wo wir aufnehmen, deshalb habe ich auch die Zeit vorgeschlagen, versuche ich eigentlich diese 2 Stunden zum Training zu nutzen und wenn meine Mama, die Gott sei Dank Homeoffice macht, auch hier im Haus da ist, dann nimmt die das Babyphone und hat sie dann auch mal nur 1-2 Stunden länger, wenn ich jetzt echt mal irgendwo hinfahre, aber ich habe einfach wesentlich weniger Zeit zu trainieren. Fahre auch ganz oft einfach nur auf der Rolle, weil ich dann halt das Babyphone hinstellen kann, also so diese Bikepark-Ausflüge, die man als Profi macht oder sich einfach mit irgendwelchen Leuten irgendwo treffen und dann geht man trainieren und dann trinkt man einen Kaffee, so, dazu habe ich weniger Zeit. Das ist vielleicht das eine, das versuche ich halt effizienter zu gestalten, wirklich die 2 Stunden komplett zu nutzen, also ich bin dann auch in 30 Sekunden angezogen und zack. Ja, wie mache ich sonst? Ich habe meine Mama als Riesenunterstützung, ohne dem wird es auch nicht gehen. Also ich habe ja immer, wenn ich auf Wettkämpfen oder irgendwo bei einem Job unterwegs bin, brauche ich ja jemand, der auf Romy aufpasst. Dazu nimmt mein Freund seinen gesamten Urlaub, um mitzufahren und natürlich auch oder die Wochenenden halt. Und meine Mama fährt oft mit. Das ist auch was, das haben natürlich nicht alle, einfach von Großeltern Support. Ja, und dann habe ich oft wenig Zeit zur Erholung und merke auch, dass es mich gegen Ende der Saison wie jetzt gerade schlaucht. Also ich habe in Verbier vor 1,5 Wochen jetzt, war ich eine Woche auf dem E-Bike-Festival und bin bei der E-Tour de Mont Blanc mitgefahren, das ist wirklich ein krasses Rennen und habe da im Festival geguided für Bosch und für Canyon und bin dann das Rennen mitgefahren und es war ultra heiß und Romy war natürlich auch dabei im Camper und es war einfach alles total anstrengend und dann war ich die ganze Woche total platt. Also meine Garmin-Uhr sagt dann immer sowas wie Ermüdung, Herzratenvariabilität, sehr schlecht. Aber ich dachte, aha, jetzt haben wir am Wochenende Everesting gemacht und jetzt heute bin ich komplett fertig. Also das ist eine Aussage, die man jetzt vielleicht auf Instagram nicht so sieht, aber es schlaucht mich schon auch. Aber es schlaucht jede Mutter. Meine Schwägerin war vorhin da. Jeder, der versucht zu arbeiten und das Kind selber zu erziehen, sage ich jetzt mal. Romy geht jetzt auch noch nicht in die Kita, weil ich das nicht wollte, halt so früh. Und jeder, der versucht, es unter einen Hut zu kriegen, hat, glaube ich, nicht wenig zu tun. Und genauso ist es bei mir auch nicht mehr.
Absolut.
Als bei jedem anderen. Es ist einfach nur ein 100%. Anderer Job.
Ich glaube, bei dir ist halt tatsächlich noch diese, ja, die Ortswechselkomponente, glaube ich.
Ja, und das kommt halt auch so extrem rüber, weil halt unser Job auch über Marketing funktioniert. Dadurch ist halt Social Media ein Teil davon. Und dadurch sieht man halt auch, oh, jetzt ist die in Verbier und das Wochenende drauf ist die in Lermoos und heute ist die vielleicht beim Graveln oder so. Und andere, die arbeiten genauso viel, die sitzen halt im Klassenzimmer oder bei der Bank oder irgendwas und zeigen das halt nicht so. Und dadurch sieht es vielleicht nicht so extrem aus.
Ja, ich glaube aber halt einfach, dass man diese vermeintliche Familien-Teamleistung einfach nicht hoch genug anrechnen kann, um zu sagen, hey, es ist super smart zu sagen, wir nehmen uns einen Van, fahren an Punkt X. Mein Gott, einer muss halt in Campernähe bleiben, der andere fährt. Wenn das Babyphone quakt, ist einer da.
Genau.
So, du hast halt auch als Rennprofi sozusagen ja nicht die Chance zu sagen, ah, meine Stage um 13.28 Uhr, die passt mir jetzt nicht. Kann ich nicht mal anders.
Nee, das ist echt ein
geht halt Problem, nicht. Ne?
Also Zeitpläne verschieben geht sehr selten. Gestern beim Everesting wollte ich eigentlich um 5:45 starten in der Früh und dann ist Romy mit aufgewacht und wollte dann aber nicht, dass Mama geht in der Früh, weil eigentlich ist in der Früh immer noch Kuschelzeit und so. Und dann habe ich es tatsächlich verschoben und bin erst um 6:30 gestartet. Dann war es hinten raus echt eng. Aber das sind wenige Momente in meinem Job, wo ich das halt selber steuern kann, weil das, aber die meisten Sachen, die ich mache, sind schon irgendwelche, ja, Events oder Rennen oder so und da, genau, und dadurch braucht man halt jemand, der dann wirklich für sie da ist und sie ist es halt gewohnt, sie liebt es natürlich. Für sie ist das Action pur, wenn wir unterwegs sind, dann gibt's da mal ein Eis und dann fahren wir mit der Gondel und dann gibt's immer neue Spielplätze und auch beim Rennen zuschauen findet sie ganz toll. Gott sei Dank, sie findet das super interessant und will jetzt auch selber Rennen fahren, ist sie ganz motiviert. Und ja, sie findet es Gott sei Dank toll, bisher.
Aber das ist doch super. Und wenn ihr das so weiter wunderbar geregelt kriegt, ist das doch spitze.
Mhm. Nee, voll.
Also, du fährst immer noch mit deinem Mama-Trikot?
Ja, dieses Jahr, genau. Es war so eine Überraschung von Canyon. Die haben mir die Trikots geschickt letztes Jahr mit... Mama steht bei mir drauf und Baby Shredder steht bei der Romy drauf. Ist total witzig, genau. Ich denke jetzt, nach diesem Jahr ist jetzt auch mal gut für nächstes Jahr, aber dieses Jahr hatte ich das noch an und ist echt sehr witzig.
Sehr gut. Und hast du vorher gesagt, dass du während der Schwangerschaft dann beschlossen hast, da fährst du keine Rennen mehr. Mhm. War ja nicht so, dass du dann aber untätig rumgesessen bist, sondern da hast du dann entdeckt, dass, hey, Schreibtisch, Bücher schreiben kombiniert mit Mountainbiken, das ist ja auch eine total tolle Nummer.
Mhm. Genau, ja, das war, wir hatten schon viele Jahre davon geträumt, mal ein Buch zu schreiben, aber als Vollzeit-Rennfahrer hat man dazu eigentlich wirklich keine Zeit. Und wie ich vorhin gesagt habe, die Corona-Zeit hatte für viele Menschen sicher nicht so viel Positives. Für mich und wahrscheinlich auch für gar nicht so wenig Menschen war das aber so eine Zeit auch des Zur-Ruhe-Kommens oder der Neubesinnung. Und in der Zeit habe ich eben auch über das Bücherschreiben nachgedacht. Und als ich dann schwanger war und keine Rennen mehr fahren konnte, da war dann plötzlich so eine 3 Wochen Zeitpause, wo mein Freund schon Urlaub hatte und wir eigentlich auf dem Rennen gewesen wären. Und dann haben wir relativ spontan gesagt, wir fahren jetzt da in dem Fall in die Toskana und machen die ersten 3 Wochen Recherche fürs Buch. Und dann war das die geniale Arbeit, während der Schwangerschaft zu machen. Also super, dann war Winter und dann kann man das von zu Hause aus machen und ja, total toll.
Ihr hattet aber schon einen Bezug zur Toskana, damit dann dieses Buch Toskana Trails erscheinen konnte oder einfach gesagt, ja, Fingernadel, wo sind die Grenzen offen? Okay, Toskana, nee, da machen wir.
Nee, den Plan gab es schon. So ein bisschen. Wir hatten eben ein paar Orte dort entdeckt durch verschiedene Lounges oder Events, hat sich das so ergeben und wir haben gemerkt, das Interesse ist total groß. Also, dass halt uns Leute auf Social Media dann angeschrieben haben, hey, wo warten ihr da? Da wollt ihr auch mal hin und so. Also man hat irgendwie gemerkt, da ist ein gewisses Interesse da. Aber es gibt noch wenig Literatur und dann, ja, also die Recherche war dann schon ziemlich kurzfristig und sicher auch nicht komplett produktiv, weil dann war irgendwie die ganzen Unterkünfte waren dann zu, weil es war ja eben Corona und auch war dann, ja, jetzt sicher auch nicht optimal, es war irgendwann im November, also die Bilder sind auch rückblickend manchmal so ein bisschen trüb, weil sie tatsächlich im Winter entstanden sind, aber so ist halt irgendwie unser Leben, das hat sich halt ergeben, da geht halt irgendwie eine Tür auf und wir hatten Zeit und dann haben wir das gemacht und genau,
aber es war... Auch hier, vielleicht liege ich auch falsch, um die Toskana entsteht ja jetzt auch so ein bisschen Hype, oder? Ja. Es passiert irgendwie immer mehr. Toskana hat man davor irgendwie gar nicht gehört. Vielleicht hat man noch mal irgendwie Massavecchia irgendwann mal gehört. Und das war's dann auch schon.
Nur wegen unserem Buch ist der Hype natürlich, ist ja klar.
Natürlich, natürlich. Also erst Buch, dann Kind, mal überall First Adopter, mein Gott.
2 Sachen war als erstes, sag mal. Ja, nee, finde ich auch. Das Toskana, wir haben dann schon gedacht, vielleicht ist es schon ein bisschen zu spät. Wir haben das eigentlich schon 2 Jahre vorher gedacht, da müssen wir was machen. Aber genau, hat sich dann eben so ergeben und läuft auch super, das Buch, und kriegt mal total nettes Feedback von Leuten, die da im Urlaub waren, und alle sind immer ganz gut gelaunt.
Da bin ich total froh. Das ist natürlich auch praktisch, weil man das komplett in Eigenregie machen kann, oder? Mhm. Ihr habt die Recherche selbst gemacht, ihr seid sie selbst gefahren, könnt genau. das alles beschreiben, plus Max auch noch als Fotograf.
Genau.
Wunderbar, brauchst du auch schon wieder die Kosten klein halten.
Ja, genau. Nee, und dann haben wir auch noch gesagt, dazu noch, dass wir gern mit unserer Freundin Julia, die ich vorhin schon mal angesprochen habe, Julia Schäfer, die ist eben auch Bike-Profi gewesen und hat unter anderem Grafik Design studiert, glaube ich, oder irgendwas mit Grafik. Und die hatte mir mal erzählt, dass sie damals als Masterarbeit ein Buch gemacht hat. Und dann haben wir beim Verlag eben gesagt, wir hätten gerne eine eigene Grafikerin. Das war so ein bisschen ungewöhnt. Also eigentlich ist es so, dass die Grafik machen. Aber irgendwie haben wir da, die Julia hat dann ein Probekapitel erstellt und es hat irgendwie denen gefallen, und dann haben sie gesagt, okay, ausnahmsweise kann sie das Budget haben, das da eingeplant ist. Ist irgendwie alles gar nicht so leicht bei so einem Verlag. Und dann haben wir das geschafft, dass wir das eigene Design auch machen dürfen. Und dann war das halt so ein Freundesprojekt, genau, der Max macht die Fotos, ihr habt die meisten Texte geschrieben und Julia eben peu à peu so das Design erstellt mit uns. Und genau, wenn wir noch mal ein Buch machen, was wir eigentlich vorhaben, dann auf jeden Fall wieder in der Kombination, dass Julia auch wieder die Grafik macht. Die hat da auch Lust.
Ja, aber ist ja auch, liegt ja auf der Hand, wenn man das alles so wirklich griffbereit hat oder
voll.
Im eigenen Haushalt.
Voll.
Ich meine, ganz ehrlich, ein Fotograf im eigenen Haushalt kann dir ja auch nur recht sein.
Ja, klar. Das ist natürlich was, das hilft mir auch ungemein. Ich habe es vorhin schon gesagt, genau, Social Media ist halt ein großer Teil von unserem Job, wo ich halt dann immer wieder irgendwie, der Max macht auch total gern Fotos, einfach so nebenbei, also wir machen eigentlich jetzt keine wirklichen Shootings mehr, sondern einfach halt, wir sind auf Tour und dann macht er halt mal ein Bild so, er kann das auch total gut, das so schnell und nebenbei zu machen, also er ist echt da so reportagenmäßig, finde ich auch total gut, und das hilft mir natürlich ungemein, keine Frage. Und auch, ja, und auch die ganzen Fotogeschichten, die wir halt machen oder so, dass man halt so gemeinsame Projekte auch macht, das ist ja auch total schön, weil mit Kind hat man ja auch nicht mehr so viel Zeit, Sachen gemeinsam zu machen, und ich glaube, das ist dann schon schwierig, wenn jeder seine Arbeit schon mal macht, dass man dann noch Zeit gemeinsam hat, das ist halt extrem schwierig, und wir können halt manchmal, auch nicht oft oder immer, aber manchmal die Arbeit halt kombinieren, und dann ja, kann man da halt schon was zusammen unternehmen. Ist natürlich super.
Ja, ist ja eh Wahnsinn, wie viele gemeinsame Schnittmenge ihr dann eigentlich habt. Gell? Mhm. Und man dann wirklich sagt, okay, der Beruf ist zusammen, so Hobby ist auch wieder zusammen,
ja.
Kind logischerweise ist zusammen. Mhm. Und habt ihr dann noch, wie so, du spielst wahnsinnig gern Minigolf und er macht gern selbst Spaghetti, wo man sagt, hey, lass das auch mal wieder machen? Oder habt ihr wirklich diesen Dreierkreislauf?
Nee, also wirklicherweise, wir haben ganz wenig Sachen, die einer macht und der andere nicht. Also wir fahren auch beide gern Ski und machen gern Skitouren und so diese Wintersportarten.
Und ja, perfekt, aber dann schließen sich ja Diskussionen schon mal aus.
Ja, also darüber schon, wir diskutieren schon aus, so ist es nicht, aber über Freizeitgestaltung und Beruf und diese Sachen sind wir uns sehr einig tatsächlich, ja. Oder sehr zum Beispiel dieses Wochenende hat der Max am Samstag Everesting gemacht und ich am Sonntag. Und dann hat ein Kumpel von uns noch gesagt, was wie hat das gesagt? Wieso machten ihr das? Habt ihr gern Schmerzen oder habt ihr zu viel Zeit? Und da musste ich das ganze Wochenende manchmal drüber lachen, weil ich wusste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe nicht so gern Schmerzen und tatsächlich nicht zu viel Zeit. Aber ich habe dann zu ihm gesagt, ja, es kann ja jeder selber entscheiden, wie er sein Wochenende verbringt. Und
das, genau. 100%. Ich glaube, du musst jetzt hast du schon das Everesting ein paar Mal gesagt. Ich glaube, du
ist
musst
noch so im Kopf drin. Tut mir leid, weil es bis gestern Abend, Nacht.
Ja, eben. Ich glaube, aber du musst diese Everest Challenge mal erklären, weil tatsächlich die Frage mit, wie gerne leidet ihr denn, hatte ich ja vorher schon mal und kam mir auch in Sinn, als ich dann, gestern Abend gab es diesen Post oder am Sonntagabend gab es diesen Post von Max mit seiner Altitude-Anzeige genau. auf der Uhr, wo ich mir gedacht habe, was ist los mit euch?
Also angefangen hat das ausnahmsweise mal mit meinem Bruder, den habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, genau, ich habe auch einen Bruder, und der ist sportverrückt und extrem guter Gleitschirmflieger. So, und dann hat der angefangen, letzten Winter, sagt er, Ich würde gern Everesting machen, lass uns doch so eine Challenge machen, so ein Familiending. Das hat auch noch ein bisschen den Hintergrund, dass mein Cousin uns mal auf die Idee gebracht hat vor vielen Jahren, der aber leider verstorben ist. Dann hat es auch noch so ein bisschen so ein Familien-Thema, sage ich mal. Gut, und dann haben wir gesagt, ja, lass uns das machen. Und wir spenden das Geld dann an irgendwas, was dem Mario, unserem Cousin, gut gefallen hätte. Wir sammeln Spenden pro Höhenmeter und machen da so ein Familiending draus, genau, und spenden das dann. Und dann haben wir gesagt, ja, am besten hätte es ihm wahrscheinlich gefallen, wenn es so in die Bike-Nachwuchsförderung geht, weil er auch mal der Meinung war, dass da halt zu wenig passiert in Deutschland. Ich gesagt, gut, dann spenden wir das an den Mountainbike-Verein, Allgäu eben, und machen das. Und meine Idee war das sicher nicht, das muss ich jetzt mal betonen, weil ich finde es total verrückt. Everesting heißt...
Wenigstens bist du dir der Sache bewusst.
Genau, dass man an einem Tag die Höhenmeter des Mount Everest bestreitet. Wir haben aber kein klassisches Everesting gemacht. Das gibt's ja so richtig als Disziplin auf Zeit. Und da gibt's ganz viele Regeln. Das haben wir alles nicht gemacht. Wir haben einfach selber gesagt, jeder sucht sich seine Sportart, die er machen will. Und wir machen die Höhenmeterpunkt ohne irgendwelche Regeln und so. Ich habe dann gesagt, ja, ich schaffe das nicht mit Mountainbike. Wenn, dann will ich's Mountainbike machen und auch wirklich gescheite Trails fahren, weil das ist halt mein Ding. Dann mache ich es mit dem E-Bike. Ist zwar, ich dachte tatsächlich total einfach, komme ich gleich drauf, ist es nicht. Ich dachte, ah ja, mit dem E-Bike ist ja easy peasy, fahre da so ein bisschen und fahre gescheite Trails, bin dann ja auch früher fertig, dachte ich, und kann dann noch so Social Media machen von den anderen beiden und halt die unterstützen. Weil mein Bruder eben zu Fuß hoch, mit dem Gleitschirm runter, komplett verrückt, und mein Freund mit dem Gravelbike hoch und auch wieder runter, so eine extrem steile Schotterstraße, auch sehr verrückt. Hab ich gesagt, gut.
Ganz kurz, jeder 8.800
Höhenmeter, ja, genau.
Oder
jeder.
Alle drei nee, zusammen? Jeder.
Also wir haben jetzt 24.000 Quetsch Höhenmeter gesammelt und das sind dann jetzt irgendwie 2.400 Euro für den Verein.
Okay,
also gut, jeder.
Gut,
ne? Genau. Und ja, es war total witzig. Und die anderen zwei haben es als erstes gemacht. Und dadurch hatte ich natürlich schon den Druck, jetzt muss es bei mir auch klappen. Wir haben es nämlich nicht an einem Tag geschafft, weil wir keinen Babysitter hatten, sondern mussten uns da auch halt abwechseln. Dann war ich gestern dran, Sonntag. 34 Grad. Alle Supporter waren auch schon ein bisschen angeknackst, weil die ja auch schon Everesting gemacht haben. Also die Stimmung war so ein bisschen müde. Und dann bin ich auch noch später losgefahren als geplant, eben mit Romy in der Früh. Und da hat das ewig gedauert. Also, weil wenn du halt Trails hoch und runter fährst, es zieht sich halt alles zeitlich. Und auf jeden Fall war ich dann, jetzt lass mich überlegen, 12 Stunden und 15 Minuten auch unterwegs, bis ich es geschafft hatte. Und dachte mir zwischendrin mal, also ich habe es mir eigentlich leichter vorgestellt, aber auch mit dem E-Bike muss man immer noch ziemlich viel und schnell treten, um das in der Zeit zu schaffen.
Und du bist dann 1000 Höhenmeter hoch, 1000 runter, mal 8.
Quasi. Also ich hatte verschiedene Runden, um so ein bisschen abzuwechseln. Ich habe dann versucht, wirklich einen Akku auch voll auszunutzen. Das sind aber eher so 1800 Höhenmeter, wenn man halt auch noch selber recht viel tritt. Und bin dann pro Runde, wenn man so will, drei Trails gefahren. Da in Lermoos Zugspitzarena, wer das kennt, Blindsee Trail, Barbarasteig und dann noch den Freeride Trail. Hab das so kombiniert und bin dann 6 Runden gefahren eigentlich mit diesen verschiedenen Anstiegen.
6 Runden Blindsee Trail.
Mhm. Also stimmt nicht ganz.
Musst aber selber lachen.
Stimmt nicht ganz, weil mittags war so viel los, weil gestern Sonntag Sommerferien waren dann so viele Wanderer auf den Shared Trails, dass ich ja zeitlang überhaupt nicht vorankommen bin. Und dann bin ich tatsächlich dreimal Blindsee gefahren, dann habe ich eine Pause gemacht und bin auf den reinen Bike-Strecken geblieben drüben und bin dann erst wieder gegen Abend Blindsee gefahren. So ist die ganz korrekte Geschichte, weil sonst bin ich so langsam vorankommen, weil halt geht so ein Kunst immer, dann will der noch ratschen und hier noch und dann habe ich halt ewig gebraucht für die Strecke, genau. Dann, ja.
Und was ist jetzt so das Fazit? Also,
die anderen zwei, also ohne E-Antrieb ist es wirklich hart. Respekt, also allen Respekt vor der Leistung von Patrick und Max.
Vor allen Dingen, weil ja der Bruder auch zu Fuß hochlaufen, den Gleitschirm schleppen und dann wieder runterfliegen. Und runterfliegen passiert ja, also ich bin Gleitschirmleihe, ne? Nicht im Sturzflug, sondern das braucht ja auch wiederum Zeit.
Ja, das ist so, der ist da ziemlich extrem unterwegs. Also er hat einen Gleitschirm, das wiegt glaube ich 2 Kilo, dem sein Setup. Das sind nur so ganz dünnes, leichtes Hightech-Zeug. Und runter haben wir nämlich einmal ein Rennen gemacht. Gestern ist der schneller als ich mit dem Bike. Also der ist in, glaube ich, so 7 Minuten wieder unten ungefähr. Also der hatte einen Turnus.
Also hatte der eigentlich den entspanntesten Part?
Ja, weiß ich nicht. Der hat, also ich bin halt überhaupt kein Läufer, drum ist für mich 8800 Höhenmeter einfach so zu laufen irgendwie total krass. Der hat natürlich die kürzeste Strecke, also der Wanderweg ist halt extrem steil. Und hatte dann eingeplant einen 2-Stunden-Turnus. Ich glaube, im Schnitt 1:15 hoch für 1100 Höhenmeter. Dann auspacken, 1/4 Stunde runterfliegen, einpacken und dann nur 1/4 Stunde Pause oder so. Und diesen 2-Stunden-Ding hat er auch durchgehalten und war dann 16 Stunden unterwegs, glaube ich. 8 mal 2, ja, so ungefähr.
Ach, brutal.
Wer es mag, ich zitiere jetzt nochmal den Freund von uns, habt ihr gern Schmerzen oder zu viel Zeit, kann man auch so sehen, aber ich finde schon, so Challenges, die man sich selber stellt, die bringen einen irgendwo weiter und gerade so Sachen wie das, wenn kein Wettkampf ist und kein Muss, man muss sich wirklich am Abend davor halt so das Mindset legen, ich mach das jetzt morgen, es zwingt mich keiner dazu, ich kann es auch lassen, ich kann auch aufgeben. Und das dann trotzdem durchzuziehen, das ist echt eine mentale Herausforderung und ich mag sowas.
Ja, aber das ist ja super. Also Glückwunsch dann zum Everesting.
Danke.
Und ein Wunder, dass du tatsächlich schon immerhin wieder aufrecht sitzen kannst.
Ja, wie gesagt, ich hatte ein E-Bike, also von dem her ist es schon okay.
Aber schönes Stichwort E-Bike. Jetzt fährst du auch die Saison die E-EWS.
Ja.
Wie findest du das so?
Ja, das hat sich so ergeben. Ich muss sagen, eigentlich hat sich das so ergeben. Ich bin letztes Jahr dann wieder nach der Babypause Weltcup gefahren. 3 Stück noch, die letzten 3. Und ist auch super gelaufen, war eben 2x 7. Und dann nochmal 2. bei der Trophy of Nations. Also echt irgendwie super. Aber ich habe irgendwie gemerkt, ich brauche was Neues. Das war dann so ein bisschen, ich mache das jetzt schon 10 Jahre lang. Es sind immer noch die gleichen Konkurrentinnen fast. Und irgendwie, und dann war das E-Bike-Format und ich bin in Grand Montana letztes Jahr mitgefahren, beide dann, also erst die normale Enduro-Rennen und dann noch das E-Bike-Rennen und habe gedacht, ja, das ist cool, das ist irgendwie was Neues. Nicht, dass es jetzt besser ist oder schlechter, weiß ich bis heute noch nicht, bin ich mir irgendwie auch nicht sicher, ist einfach was anderes. Man fährt halt natürlich viel mehr, man fährt auch bergauf auf Zeit, so Power-Stages, also so extrem schwierige technische Trails bergauf. Fährt ähnliche Trails oder dieselben Strecken eigentlich bergab, hat halt ein schwereres Rad, muss echt viel mehr arbeiten im Oberkörper, also es ist extrem anstrengend. Dafür hat man einen Motor, der wiederum hilft aber nur, wenn man langsamer als 25 fährt. Man sprintet auch sehr oft ohne Motor, wenn man schneller als 25 fährt. Also man darf das nicht unterschätzen, es ist nicht so, wie die meisten Hobbys, sage ich jetzt mal, E-Bike fahren, ich nutze das E-Bike, um mich nicht anstrengen zu müssen. Wer das denkt, muss mal mitfahren. Es ist nicht so, kann ich euch sagen. Es ist echt sauer anstrengend. Und ja, ich hatte einfach Bock, was Neues zu machen.
Und das ist aber relativ deckungsgleich, vielleicht außer das Intro, weil wie ich mit Hans Ray gesprochen habe, meinte der auch, also E-Enduro ist totaler Quatsch, weil so brutal anstrengend und dafür ist doch ein Motor nicht da. Ja. Das sollte ja erleichtern.
Ist auch eine Ansichtssache, kann man auch so sehen. Also, wieso sollte man E-Bike
nicht trotzdem anstrengen? Ich habe gerade nicht so hinterfragt, aber als man dann wirklich so reinkam, ja okay, es gibt dann da diese Power Stages, Rad ja mehr, trotzdem treten. Mhm. Ja, es ist schon auch wieder ein bisschen Quälen mit dabei.
Ja, es ist halt Rennsport irgendwo. Ja. Ich meine, jeder Wettkampfsport ist irgendwie anstrengend. Wäre ja komisch, wenn nicht. Ja, und die E-Bikes, ja, in der Schwangerschaft bin ich halt viel E-Bike gefahren, eben für die Toskana-Trails, Buchrecherche, um da einfach Körner zu sparen und man soll sich eben auch nicht mehr so ultra anstrengen. Und ja, irgendwie bin ich da so reingerutscht. Und dann hat Canyon, ich habe dann gesagt, ja, ich fahre nur E-Bike-Rennen, wenn ich einen vernünftigen Antrieb habe, weil das wirklich schon auch Motorsport ist. Also die Technik spielt eine Riesenrolle und die Marke des Antriebs spielt eine Riesenrolle, weil man einfach sonst da nicht gewinnen kann. Es ist so. Es ist einfach, ja, wie bei der Formel 1 ja auch, gibt es ja auch nur ein paar Autos, die da irgendwie gewinnen können. Und dann hat eben Canyon Ende letzten Jahres gesagt, ja, wir bringen ein Racebike mit Bosch-Antrieb. Und dann habe ich gesagt, ja, cool, dann mache ich's. Dann habe ich Lust und habe jetzt auch eine Kooperation mit Bosch und die sind einfach super deutsche Firma, mega nett, super Partnerschaft und genau, fahre jetzt eben unter anderem auch E-Bike-Rennen, aber auch normale, also beides.
Und jetzt der große Unterschied, also außer nur dem Antrieb, sind jetzt wahrscheinlich schon diese Power-Stages, oder? Dass man plötzlich mit Technical Uphills Zeit gewinnen kann.
Ja, und das ist krass, das ist ein extremer mentaler Druck auch, weil das muss man sich so vorstellen, wenn man jetzt normales Rennen bergab fährt und es ist irgendeine schwierige Passage oder man kann irgendwas nicht oder macht einen Fehler, dann muss man im schlimmsten Fall einen Fuß absetzen oder, aber man muss eigentlich nie schieben, also wenn man mal irgendwo schieben muss, dann ist schon echt viel falsch gelaufen. Im Grunde setzt man dann einen Fuß ab oder hat so einen kurzen Steher und fährt weiter, sage ich jetzt mal. Bei diesen Power Stages ist es so, dass man halt ein Gelände, wo man normal runterfährt, also einen echten Bike Trail hochfährt und weiß nicht, wer schon mal ein E-Bike geschoben hat, aber wenn man in so einem Gelände halt einen Fehler macht und stehen bleibt, kann man eigentlich nicht mehr anfahren, weil es ist zu steil. Und wenn man dann absteigen muss und ein E-Bike, das 25 Kilo wiegt, schieben muss, dann kommt man sich vor wie der letzte Idiot und das sind echt viele Zuschauer auch, weil das halt extrem spannend ist zum Zuschauen. Und dann steht man da, schiebt sein E-Bike und wir nennen das so unter den Fahrerinnen The Walk of Shame, weil einfach, oh, das ist ultra ätzend und man verliert mega viel Zeit. Also wenn man im Downhill-Sport und auch im Enduro mittlerweile sind halt 10 Sekunden sehr viel. Also man muss, wenn man jetzt eine gute Stage hat, ist man vielleicht schon mal 1,5, 2, 3 Sekunden schneller als eine andere. Aber 10 Sekunden aufzufahren ist ultra viel. Und 10 Sekunden aber zu verlieren, bergauf, ist sehr einfach, weil wenn jemand fährt und der andere schiebt, dann hast du sofort 10 Sekunden verloren. Schwuppdiwupp. Und drum ist es echt ein Riesendruck.
Ja, aber es ist eine schöne Idee eigentlich, sowas einzuführen. Und ja, so, dann ist es auch wieder ein bisschen, also nochmal ein bisschen spannender und tut der Fahrtechnik bestimmt nicht ungut.
Ja, also ich finde es total cool, mit dem E-Bike Trails bergauf zu fahren. Das macht mega Spaß. Und das rechtfertigt halt das E-Bike auch so ein bisschen. Also ich bin jetzt eigentlich kein E-Biker, wenn ich Sachen fahre, die ich auch mit einem normalen Rad fahren könnte, dann sehe ich den Sinn nicht. Wenn ein normales Rad ist leichter, verspielter und macht erstmal bergab eigentlich mehr Spaß. E-Biken ist für mich halt was, ich will dann wirklich riesige Runden fahren, technische Uphills, steile Sachen, Sachen, die ich eben mit einem normalen Rad halt nicht machen kann. So ist halt mein Ansatz vom E-Biken. Oder ich will einfach mal Zeit sparen, ich habe nur eine Stunde Zeit mit der Romin, will einfach einen gescheiten Trail fahren, das ist auch so. Gerade als Mama muss man jetzt auf jeden Fall mehr Zeit sparen. Oder man nimmt es als Autoersatz. Das ist, finde ich, auch vollkommen in Ordnung, dass man halt einfach, wenn ich mit dem Kinderhänger fahre oder einkaufen, nehme ich immer das E-Bike. Bin irgendwie zu faul, mit dem normalen Rad zu fahren. Aber ansonsten ist E-Biken für mich irgendwie auch ein extremer Sport, der halt ein bisschen anders ist als normales Biken. Macht mega Spaß.
Wenn du es so ausreizt, auf jeden Fall.
Ja, voll. Also.
Ines, was sind die weiteren Pläne?
Also jetzt habe ich noch
bestimmt schon wieder x Sachen in der Pipeline.
Ja, jetzt bis Oktober ist schon noch recht viel geplant. Wir haben noch 2 Weltcups jetzt in 10 Tagen in Ludenviel in den Pyrenäen und dann 2 Wochen drauf in Léger, französische Alpen, genau. Also dann ist so Mitte September der Enduro-Weltcup zu Ende. Dann machen wir ein Komoot-Event, was, glaube ich, ziemlich cool wird. Eigentlich so unser erstes eigenes Event, ein Bikepacking-Trip, 3 Tage vom Allgäu zur Zugspitze. Bis der Podcast rauskommt, müsste das auch schon veröffentlicht sein, hoffe ich, die Woche. Falls das jemand hört und Lust hat mitzumachen. Im September findet es statt. Ich glaube, es wird richtig cool. 3 Tage Mountainbike-Bikepacken. Ja, dann habe ich nur 2 Camps. Und dann ist eigentlich so Mitte Oktober, Ende Oktober dann so die Saison langsam.
Das ist ja auch nochmal so eine Sache, dass du ja auch noch wirklich, also Fahrtechnikkurse oder Bike-Guidings gibst, unter anderem ja auch zum Beispiel mit Antje Kramer zusammen. Hatten wir hier auch schon mal eine Folge. Das macht ihr ja auch schon ein paar Tage, oder?
Die Antje ist einfach genial. Tatsächlich, dieses eine Camp mit der Antje mache ich vor allem nur, um die Antje zu treffen. der die Antje eigentlich super einfach ist und wir sonst extrem weit auseinander wohnen. Sie wohnt irgendwo im, wo wohnten die? Bei Bochum.
Also
Ruhrpott und ja. Ich eben ganz, ganz Südbayern und dadurch ist es total schwierig, dass wir uns im Alltag treffen. Und da haben wir so ein
fixes. Wie kamt denn ihr zwei eigentlich zueinander?
Ja, auch von den Woman Camps, so auch Guiding.
Achso, da seid ihr euch tatsächlich durch Zufall über den Weg gelaufen und beschlossen, hey, wir ja. zwei passen zusammen, lass was zu eigenes genau. machen.
Ja, die Antje, die ist einfach so ein lebensfroher, lustiger Mensch. Und wir machen immer Witze, weil der Altersunterschied zwischen uns ist tatsächlich ziemlich groß. Also die ist jetzt schon echt einige Jahre älter. Aber einfach so cool, wie man in dem Alter halt das noch so leben kann. Den Enduro-Sport finde ich total beeindruckend.
Ja, ich finde also wirklich, wenn man so wirklich, wie soll man sagen, Lebensfreude lernen möchte, dann soll man sich einfach wirklich mal eine halbe Stunde mit Antje hinhocken. Eine halbe Stunde wird nicht reichen, weil du musst wahrscheinlich 3 Tage einplanen.
Genau.
Aber trotzdem, wenn es dir schlecht geht, egal wer, ruf Antje an.
Ja, super. Ja, sehe absolut auch so. Und darum sind die Camps halt auch so witzig. Und wir ergänzen uns auch so gut. Weil ich mache dann recht viel so Fahrtechnik oder fahr vor oder zeig Sachen und so, was mir halt auch Spaß macht. Und Antje redet halt unglaublich gern. Jetzt rede ich in dem Podcast auch viel, denkt man wahrscheinlich, die redet ja auch gern, ja. Aber es ist kein Vergleich zu Antje. Und gerade so beim Essen, weil so die Leute auch unterhalten und so Anekdoten raushauen und bis abends spät an der Bar irgendwie. Und das ist irgendwie nicht so meins. Und ja. Das macht halt die Antje und da sind wir irgendwie ein super Team.
Ja, aber das ist doch perfekt. Aber dann scheint ja dein Kalender doch auch noch durchwegs ganz schön vollgepackt zu sein.
Ja, ich hoffe jetzt echt auch, dass ich mich nochmal ganz gut erholen kann. Ich habe irgendwie die letzten Wochen bin ich nicht sehr erholt und noch nicht bereit für den nächsten Weltcup. Jetzt hoffe ich, dass ich es die Woche ein bisschen ruhiger angehen kann. Und dann ist nochmal ein bisschen was geboten.
Ja. Bevor ich dich in deine Erholung, sage ich mal, entlasse, ist natürlich eine spannende Frage immer noch, wenn Ines Thoma einen Trail, ein Bikegebiet empfehlen müsste, wo man sagen muss, müsst ihr gefahren sein oder mein Lieblingstrail, ich tippe mal Blindsee-Trail, wirst du nicht mehr sehen können, was würdest du empfehlen?
Boah. Also, das ist eine sehr umfangreiche Frage. Sagen wir mal, in Deutschland, um das ein bisschen einzugrenzen, ist es für mich Freiburg. Ich finde Freiburg mega genial und sicher das Beste, was es an offiziellen Trails in Deutschland gibt, finde ich, oder das Beste, was ich kenne.
Also da wirklich so die Klassiker Canadian
Voll.
Und Bone, to the,
na, wie Barben to the Barben Bone, to the
Bone. Ja, genau.
Genau. Borderline,
ja.
Das finde ich einfach toll und so der ganze Ausflug halt nach Freiburg mit dieser Stadtnähe einfach cool. Blindsee ist tatsächlich was ich mega gern nutze, auch für Videogeschichten. Wir waren letztes Jahr beim Bayerischen Rundfunk dabei, bei der aktuellen Bergmenschen-Staffel. Und da ist halt was, wenn ich so Anfragen bekomme, wo könnte man denn filmen oder was machen, Fotos. Es ist einfach ein legaler Trail in Österreich, was schon mal sehr speziell ist. Und wunderschön. Genau, also kann ich auf jeden Fall auch empfehlen. Ist eben in Lermoos hinter Reute. Ansonsten fahren wir sehr viel an Reschen, Nauders, Reschen, Finchgau, weil es da einfach in einer sehr dicht kompakten Umgebung sehr viel gibt, was auch mit Kind praktisch ist, so zum Abwechseln, weil es sehr eng zusammen ist. Toskana natürlich, haben wir lieb gewonnen, sehr viel entdeckt. Klassiker Pietra, Finale, Ligure. Ist was jeder kennt und trotzdem ist es immer wieder gut, finde ich. Also es ist ja auch oft so wie mit so Touristen-Hotspots, das, was jeder macht, ist ja deswegen nicht schlecht und so ist es dort auch. Es ist gerade im Winter, in der Off-Season, wir waren letztes Jahr Weihnachten dort, wenn es dann halt auch leer ist, der Strand leer ist, dieser ganze Badetourismus-Wahnsinn nicht ist, dann ist es super. Ja.
Ja, aber das klingt doch mal nach einer ordentlichen Sammlung. Das ist doch mal ganz gut.
Das ist jetzt alles nah und erreichbar, genau. Weil ich finde so Tipps wie, fahr doch mal nach Chile oder Whistler, klar, ist auch super, aber ist nicht so leicht.
Ja, genau, dass man am Ende der Welt diesen einen kleinen Karrenweg, genau 600 Meter lang, den müsst ihr fahren. Genau.
Ah ja, super.
Okay. Nee, super. Ines, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast.
Ja, danke dir.
dass du Rede und Antwort gestanden bist. In diesem Sinn sogar auch eben Thank you for riding. Ich werde, tippe ich mal, alles in dem Podcast-Beschreibung verlinken, auch zu deinem Podcast verlinken.
Ah ja, danke.
Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, aber da hört ihr am besten einfach dann selber mal rein und macht euch da ein Bild, weil Ines kann das nämlich auch sehr gut. Zu deinem Buch werde ich das reinpacken, deine Social-Media-Kanäle und.
Super, hat mich echt gefreut, dich kennenzulernen.
Und hat mich auch gefreut.
Vielleicht sehen wir uns mal auf dem Trail. Das würde mich freuen.
Unbedingt. Dann, Ines, vielen Dank.
Danke.
Gute Erholung.
Danke, schönen Tag noch. Ciao.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Folge. Jetzt bleibt mir natürlich noch zu sagen, ich freue mich über jedes Like, dass ihr es teilt, dass ihr es shared, vielleicht mal eine Story dazu macht auf Instagram, was auch immer. Aber Hauptsache, ihr hört den Podcast an, abonniert ihn, schaut vielleicht mal auf der Deuter-Homepage vorbei, lasst euch da von anderen Folgen inspirieren oder nehmt am besten gleich noch einen Rucksack mit, wie auch immer. Ansonsten guckt euch die Beschreibung nochmal an. Wie gesagt, packe ich alles rein von Ines Thoma. Ansonsten bleibt mir gesund und ich verbleibe wie immer. Thank you for writing. Thank you for writing.